SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Sie gilt als eine der bedeutendsten Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, Else Lasker Schüler. Und sie war eine höchst selbstbestimmte und eigenwillige Frau. Als deutsche Jüdin suchte sie während der Zeit des Nationalsozialismus ihr Heil in der Flucht. Das war die Zeit, in der sie unter anderem auch mit der Schweizer Fremdenpolizei zusammentraf. Vor genau 150 Jahren, am 11. Februar 1869, kam Else Lasker Schüler zur Welt. Aus diesem Anlass wiederholen wir ein Porträt aus dem Jahr 1999, gestaltet von Stephen Tree.
Der Fels wird Moos, dem ich entspringe, und meine Gotteslieder singe, haben mich ganz abgeströmt in meines Volkes Mostvergorenheit, wenn schauerlich in Ost mein Volk zu Gott schreit, so ähnlich.
Mein Volk, der Fels wird morsch, dem ich entspringe und meine Gotteslieder singe. Jäh stürz ich vom Weg und riesele ganz in mir fernab, allein über Klagegestein dem Meer zu. Hab mich so abgeströmt von meines Blutes Mostvergorenheit und immer, immer noch der Widerhall in mir, wenn schauerlich gen Ost das morsche Felsgebein mein Volk zu Gott schreit.
Das ist ein starkes Gedicht, da kann man nichts sagen, ja. Das ist klar.
Sie war die größte Lyrikerin der deutschen Literatur und zugleich der jüdischen Literatur und hat so die Synthese von Deutschtum und Judentum in ihrer Person dargestellt.
Else Lasker Schüler, Dichterin.
Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See. Und die Lieb auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Erster Teil, die Reise nach Jerusalem.
Das kenne ich. Das Spiel, das kenne ich, haben wir noch gespielt, ja. Durfte man noch die Juden noch ein bisschen veräppeln, ohne Bösartigkeit.
Kinder umtanzen Stühle oder Kissen zur Musik, wobei stets eine Sitzgelegenheit fehlt. Plötzlich hört die Musik auf. Jedes Kind versucht, sich auf einen frei bleibenden Platz zu setzen. Wer keinen Stuhl bekommt, muss aufhören. Darauf wird eine Sitzgelegenheit weggenommen und weitergespielt. Der Letzte hat gewonnen. Zürich, November 1933. Fremdenpolizei. Ein wuchtiger, grauer Granitblockbau zwischen Sternwarte und Limmatfluss. Ein Beamter und eine alte Frau. Der Beamte, ein Herr Küfer, reicht der Antragstellerin ein Formular, das er soeben für sie ausgefüllt hat.
Ich nehme davon Kenntnis, dass mir trotz Einreichung eines Gesuches um Bewilligung des Stellenantrittes als
Dichterin.
Dichterin. Diese Erwerbstätigkeit, wie überhaupt jede Erwerbstätigkeit, bis auf Weiteres verboten bleiben. Es ist mir eröffnet worden, dass ich im Falle der Zuwiderhandlung gegen diese Weisung Bestrafung zu gewärtigen habe. Zürich, den 15. November 1933. Punkt. Ipse fecit.
Else Lasker Schüler.
1933. Kein gutes Jahr, um Flüchtling zu sein. Weder in der Schweiz noch anderswo. Die Wirtschaftskrise, die den Nazis in Deutschland zur Macht verhalf, ist noch im vollen Gange. Die allgemeine Arbeitslosigkeit hoch. Thomas Mann spricht von
einer wirtschaftlich geängstigten, in ihrer Hochherzigkeit beeinträchtigten Welt, in der Flüchtlinge nur knapp geduldet werden.
Ich liebe die Schweiz. Über Zürichs interessante Bahnhofstraße, die zu den Cafés, Terras und Odeon führt. Durch die frisch freien Städte aus Kristall schreiten oft Männer breitschultrig, Gesicht und Bart aus Holz, sofort aus Hodlers Gemälden kommend. Ich liebe ihr Land, seine lieblichen Täler, die Bäche lächeln wie Grübchen.
Dort bleibt ihr der eigene Sprachraum erhalten. Dort hat sie zahlreiche Freunde und Bewunderer, darunter Eduard Corodi, den einflussreichen Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung, der sie einmal seinem Chef vorgestellt hat, dem Bundesrat Albert Mayer, einem der 7 höchsten Amtsträger des Landes.
Ein Bundesrat ist im Prinzip der schweizerische Name für Minister. Das ist immer schon eine Kollegialbehörde gewesen, also man hat sich gut gekannt, man hat sich einmal in der Woche am Mittwoch jeweils getroffen zu Bundesratssitzungen und hat die Erfahrungen ausgetauscht und auch regiert natürlich und geschaut, dass es dem Land gut geht.
Beat Schläpfer, Ausstellungsmacher.
Man muss das immer wissen, Else Lasker Schüler, die immer so als Eremitin auf ihrem kleinen Kämmerchen dargestellt wird, hat enorm viele Leute gekannt. Wichtige, Bekannte, weniger Bekannte. Aber sie hat einen unglaublich großen Bekanntenkreis gehabt. Obwohl sie keine so einfache Person war. Aber sie hat sich eigentlich auch dieser Kontakte sehr klug zu bedienen gewusst, wenn es darauf ankam.
Alfred Bodenheimer, Germanist.
8 Monate kann die alleinstehende, bedürfnislose Frau in der Schweiz durch den halblegalen Verkauf ihrer Gemälde, durch Lesungen, durch Unterstützung von Freunden ein Auskommen finden. Dann wird sie zur Fremdenpolizei einbestellt.
Ihre Schwierigkeit bestand auch noch, dass sie eben alt war und schon sehr merkwürdig aussah. Mit ihrem schwarzen Kleid, das eben nicht mehr so schwarz war, wie es in der Schweiz sein müsste, oder? Jedenfalls, sie hat es furchtbar schwer eigentlich in der Schweiz.
Hans Bolliger, Kunsthändler.
Die Polizei war, kann ohne weiteres sagen, antisemitisch eingestellt. Und so, die Lasker Schüler war ein extrem jüdischer Fall, rein äußerlich.
Fremdenpolizei Zürich. Die alte Frau verlässt den Büroraum. Ihr Gegenspieler, Herr Küfer, setzt sich an die Schreibmaschine.
An den Kontrolldetektivenkreis 1. Zum Bericht im Doppelanhänger. Verzeigungsrapport dreifach. Die Petentin ist hier längst unerlaubterweise erwerbstätig und ist daher zu verzeigen, sowie zugleich wegen verspäteter Anmeldung und Gesuchstellung. Depositum 37,10 Franken. Hat die Petentin das Geburtsjahr im Pass persönlich abgeändert? 1881 auf 1891. 15. November 1933, Fremdenpolizei der Stadt Zürich, Stempel, gezeichnet Küfer, 2 Beilagen.
Was das von ihm hinterfragte Alter der Dichterin angeht, hat Herr Küfer sich durchaus als scharfsichtiger Mann des Polizeifachs erwiesen.
Nur bei weitem nicht scharfsichtig genug.
Else Lasker Schüler hat ihr Alter nicht um 10, sondern gleich um 22 Jahre abgeändert. Das heißt, 1933 war die Dichterin nicht 42 und nicht 52, sondern 64 Jahre alt.
Der Künstler trägt die Zeit nicht zwischen 2 Deckel gelegt bei sich an einer Kette. Er richtet sich nach dem Zeiger des Universums. Weiß darum immer, was die Urkuckucksuhr geschlagen.
Sie war das jüngste von 6 Kindern einer alten deutsch-jüdischen Familie aus Wuppertal-Elberfeld. am 11. Februar 1869 geboren und damit zweijährig, als sie 1871 vom jungen Deutschen Reich den anderen Zweijährigen des Landes gleichgestellt wird. Eine Gleichberechtigung, die ihr ein Menschenalter später, als aus dem Deutschen ein tausendjähriges Reich geworden ist, wieder abgesprochen werden wird.
Mit 25 heiratet sie den Arzt Berthold Lasker, Bruder eines Schachweltmeisters, der selber Simultanpartien gegen 12 Gegner spielt. Keine glückliche Ehe.
Hab in einer sternlodernden Nacht den Mann neben mir ums Leben gebracht. Und als sein girrendes Blut gen Morgen ran, blickte mich düster sein Schicksal an.
Der Ehemann finanziert ihr ein Atelier im Tiergarten, wo sie ein immer eigenständigeres Leben führt. Sie fotografiert, malt und dichtet. Else Lasker-Schüler wird Stammgast im romanischen Café am Neuendorfplatz, in dessen unmittelbarer Nähe sie fast 20 Jahre ein kleines Dachzimmer im Hotel Sachsenhof bewohnt. Sie legt sich eine neue Künstleridentität zu, an der sie zeitlebens festhält. Zunächst als
Tino von Bagdad.
1899 erscheinen erste Gedichte und sie gebärt einen Sohn, Paul, den der Ehemann anerkennt, obwohl das Kind nicht von ihm ist. Die genaue Identität des Vaters hat die Dichterin zeitlebens für sich behalten. Sie spricht von einem griechischen Prinzen.
Alcibiades de Rouen.
1903 wird die Ehe mit Berthold Lasker geschieden. Sie geht eine neue Ehe ein, die nach 10 Jahren scheitert. Sie schafft sich eine neue künstlerische Persona.
In der Nacht meiner tiefsten Not erhob ich mich zum Prinzen von Theben.
1913 erscheinen die hebräischen Balladen.
Oh, ich lernte an deinem heiligen Munde zu viel der Seligkeiten kennen. Schon fühl ich die Lippen Gabriels auf meinem Herzen brennen und die Nachtwolke trinkt meinen tiefen Zederntraum. Oh, wie dein Leben mir winkt und ich vergehe mit blühendem Herzeleid, verwehe im Weltraum, in Zeit und Ewigkeit und meine Seele verglüht in den Abendfarben Jerusalems.
Meine Seele verglüht in den Abendfarben Jerusalems.
Die Dichterin durchlebt gleichsam vor Augen der literarischen Öffentlichkeit eine Liebesbeziehung zum jungen Dichter Gottfried Benn.
Der hehre König Giselher stieß mit seinem Lanzenspeer mitten in mein Herz.
Eine innige Freundschaft zu Franz Marc.
Der blaue Reiter.
Zu Georg Trakl und vielen anderen. Jedoch,
das war alles vor dem Krieg.
Franz Marc, Georg Trakl und zahlreiche andere Freunde fallen dem großen Gemetzel zum Opfer. Else Lasker-Schüler versucht zu helfen, wo sie kann, und sieht sich dennoch gezwungen, einen lyrischen Nachruf nach dem anderen zu schreiben. Nur ein Ort in Europa scheint von dem Grauen des Ersten Weltkrieges unberührt.
Ich bin mit meinen Gedanken schon in Zürich. Auf seinem weiten Bahnhof stehe ich und vernehme mit Entzücken, wie höflich sich aller Länder Sprachen begegnen. Und ich glaube, man erzählt nur tolerante, taktvolle Menschen durch Unbehindertes sich mischen lassen.
Es kommt zu wiederholten Besuchen in der Schweiz, die sich häufen, als ihr Sohn Mitte der 20er Jahre an der Lungentuberkulose erkrankt.
Irgendwie durch Lesungen, Beiträge schreiben, Anpumpen von Freunden, Spendenaufrufe, treibt sie das Geld für die teuren Sanatorien auf. Zuerst in Lugano, dann in Davos. Ihr Sohn Paul stirbt im Dezember 1927, während ihr Theaterstück Die Wupper in einer legendär gewordenen Aufführung in Berlin Triumphe feiert.
Schlafe, schlafe, mein Rosenpüppelchen, mein Zuckerläuschen, mein Goldflöhchen. Morgen wird die Kaiserin aus Asien kommen mit Zucker, Schokoladen und Bonbonen. Schnell, schnell Hase Hase machen. Sonst kriegt Blaumäulchen nichts von den Sachen.
So lebt sie hin, reist durch Europa, hört ein Jahr praktisch mit dem Schreiben auf, verfasst danach im Klima des zunehmenden Antisemitismus eine Erzählung über einen Pogrom in Wuppertal-Geseke. Auslöser: ein kleines, am Veitstanz erkranktes Judenmädchen, das die Dorfbewohner als Hexe verbrennen wollen. Doch die Ausschreitungen werden durch den Bischof von Paderborn verhindert. Schlusssatz:
mit ein bisschen Liebe geht schon, dass Jude und Christ ihr Brot gemeinsam in Eintracht feiern.
Aus dem gleichen Stoff arbeitet sie bald ein neues Theaterstück, Arthur Aronimus und seine Väter, für das sich mehrere Bühnen interessieren. Und Ende 1932 muss der völkische Beobachter vermelden:
die Tochter eines Beduinenscheichs erhält den Kleistpreis.
Der Kleistpreis, so oft geschändet, sowohl durch die Verleiher wie durch die Prämierten, wurde wieder geadelt durch die Verleihung an sie. Ein Glückwunsch der deutschen Dichtung, Gottfried Benn.
Das war am 11. Dezember. Keine zwei Monate später übernehmen die Nazis die Macht.
Ich musste fort. Ich wurde verfolgt in Berlin und öffentlich von Goebbels beschimpft und beleidigt. Ich war von Spitzeln umgeben. Aber die Dichter haben mich gerettet. Also konnte ich nicht bleiben, ja, im Konzentrationslager.
Wenn man sich vorstellt, sie kam ja als behütete deutsche Intellektuelle aus Berlin. Sie wurde vorher zusammengeschlagen.
Ich habe in der Nazizeit, da ich in Berlin war, gelernt, man soll sofort hinfallen.
Die Verscheuchte, das haben wir so oft zitiert.
Die Verscheuchte. Es ist der Tag im Nebel völlig eingehüllt. Entseelt begegnen alle Welten sich. Kaum hingezeichnet, wie auf einem Schattenbild. Wie lange war kein Herz zu meinem mild? Die Welt erkaltete, der Mensch verblich. Komm, bete mit mir, denn Gott tröstet mich. Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt? Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich und ich vor deine Tür, ein Bündel Wegerich. Bald haben Tränen alle Himmel weggespült, an deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt. Auch du und ich.
Bald haben Tränen alle Himmel weggespült, an deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt. Auch du und ich. Das ist wunderbar.
Der Schock der Emigration ist so groß, dass ihr ist, als habe sie die ersten Nächte in Zürich auf einer Parkbank genächtigt.
Ich hatte beide Hände halb erfroren und voll von Rissen, da ich ja die ersten Tage am See unter einem Baum versteckt schlief.
Es ist eine, fast möchte ich sagen, unpersönliche Macht, die Else Lasker-Schüler verstoßen will. Es ist die unpersönliche anonyme Macht, die sich natürlich immer wieder in persönlichen Unterschriften manifestiert.
Hauptsächlich in der Unterschrift des stadtzürcherischen Fremdenpolizisten Küfer.
Eine Gewöhnung der Eingabestellerin an Ordnungsvorschriften wird wohl nicht möglich sein.
In der Schweiz, wo James Joyce sagt, man kann auf der Bahnhofstraße eine Minestra vom Boden löffeln, so sauber ist alles, fällt natürlich jemand, der die Dichtung, die Poesie zu seiner Lebensanschauung und zu seiner Lebensdefinition macht, die sich außerhalb die ganze Gesellschaft stellt, darf in einer derartigen geregelten, säuberlichen, bürgerlichen Welt ist das a priori eine Bedrohung. Insofern kann man sagen, die Else Lasker-Schüler hat keine Feinde gehabt oder die ganze Schweiz zu ihren Feinden gehabt. Die Mentalität der Schweiz.
Das war damals einfach eine unbequeme Frau. Aber wie oft musste sie zur Fremdpolizei gehen? Und wenn Sie Frau Lasker-Schüler gesehen hätten, wie sie dann ausfällig werden konnte, laut werden und wissen Sie, ich bin die größte Dichterin, die lebt. Haben Sie das nie gehört? Else Lasker Schüler. Hat sie dem Polizisten gesagt oder dem Mann auf der Fremdenpolizei, was hat das denn gekümmert, ob die Frau Lasker Schüler die größte Dichterin ist, die lebt oder nicht? Sie war einfach unbequem. Er musste eine Lösung suchen, wie man sie wieder beruhigen konnte, wie man sie wieder... Aber sie hat es fertiggebracht, mit solchen Stellen zu verhandeln. Und sie war so aufsässig, dass die Leute dann einfach sagten, hören wir auf, also geben wir dich die Aufenthaltsbewilligung, dann haben wir wieder ein halbes Jahr Ruhe. Es war sehr schwierig.
Es war im April, als ich das Schweizer Landes schönste Stadt verlassen, Zürich, in der ich, eine Emigrantin, ein Jahr gelebt, viele Menschen zwischen ihren Rikis liebgewonnen. Man lernte Danke sagen in der Emigration, aber man hüte sich vor des Wortes Virtuosität. Die Dankbarkeit, den kindlichen Hauch der Freude verliert. An den Spender, der ängstlich abwägt, bevor er seine Gabe dem Notleidenden reicht, er verwandelt des Empfängers Annahme oft zu einer verzweifelten, doch heroischen Tat. Im Grunde liegt ein Dünkel darin, liebreiches Präsent zu verschmähen.
Ein solch liebreiches Präsent haben ihr ihre Übersetzerin ins Griechische, die in Deutschland geborene Margaret Bilavacci und ihr Mann überreicht. Eine Reise ins Heilige Land, womit sie der Dichterin nicht nur einen lang gehegten Wunsch erfüllen, sondern sie fürs Erste auch den Fängen der Zürcher Fremdenpolizei entreißen, die am 2. Mai den Pass der Abwesenden konfiszieren möchte.
Gesuchstellerin ohne Abmeldung abgereist.
Das erste Mal, ich erinnere mich genau, wie sie gegangen ist und plötzlich habe sie so eine Vision gesehen. Und ich bin wirklich erschrocken, weil in Jerusalem viele, viele merkwürdige Leute herumgegangen. Aber es war etwas Besonderes.
Trude Dotan, Archäologin, Tochter von Leopold und Gertrude Krakauer, Freunde der Dichterin.
Sie war klein und hat immer eben diese Tigerkappe angehabt. Sie hat so mit Glasperlen und das Haar war henna, die Augen waren so mit blau, grün umrahmt. Und sie hat immer viele Jewelry, Glasperlen angehabt. Und so einen schwarzen Mantel mit einer... Es war sehr ungewöhnlich. Und ich habe meine Mutter gerufen und habe gesagt, ich habe gedacht, sie ist vielleicht irgendeine Hexe oder so. Ich wusste nicht genau, was es ist, weil, wie ich sage, waren bei uns viele merkwürdige Leute, aber das war schon eben das Merkwürdigste.
Wie ist es in Palästina? Anders, meine Lieben, antworte ich. Ganz anders, wie in allen anderen Ländern unserer Erdteile. Warum ich wieder nach Europa zurückreisen will? Ich sage trocken, ich reise nach Europa zurück, und zwar aus geografischen Gründen. Festzustellen, ob man von dem Bibelstern wieder zur Erde gelangen kann.
Was sich spätestens am 3. Oktober erwiesen haben dürfte, als sich die Dichterin notgedrungen bei der Schweizer Fremdenpolizei zurückmeldet.
Die weitere Anwesenheit der Pedantin ist weder notwendig noch erwünscht. Und stellen wir Antrag auf Verweigerung weiterer Aufenthaltsbewilligung unter Ansetzung von Ausreisefrist.
Worauf sich Ihre Freunde einschalten?
Ich denke immer an die Gepeinigten in Konzentrationslagern und schäme mich meiner Klagen fast.
Else Lasker Schüler nutzt die Zeit, ihren zweimonatigen Palästina-Aufenthalt in einem Buch zu beschreiben. das nach einigem verlagstechnischen Hin und Her in Zürich im Verlag der Buchhandlung Obrecht erscheinen kann.
Die Buchhandlung Dr. Obrecht war ja eine eigentlich die Stätte, wo die Juden, die Emigranten sich trafen. Die meisten Emigranten waren ja arme Teufel, die kein Geld hatten und immer wieder kämpfen mussten mit der Polizei. Obrecht hat sich ja unendlich für sie eingesetzt. Und es gab wenige, die sich für Emigranten eingesetzt haben. Eines Morgens steht da eben eine Dame in etwas komischem Aufzug, immer schwarze Kleider, und ich stehe also als Buchhändler in der Bücherstube, und da kommt die Else Lasker Schüler und taut mich ganz fasziniert an und sagt: "Ach, Sie gleichen so meinem verstorbenen Sohn Paul." Ich habe nicht die näheren Umstände noch nicht gewusst vom verstorbenen Sohn Paul. Und dann nachher: "Das ist ja wunderbar, wir müssen uns wiedersehen."
Sie hat immer eine Neigung gehabt, mit jüngeren Männern Freundschaften einzugehen. Und dann kam dazu, dass er vielleicht auch ein Stück Sohnersatz gewesen ist. Das ist jetzt etwas simplifizierend ausgedrückt, nicht wie ein Sohn, der 27 gestorben ist.
Das war etwas einmalig, dieser persönliche Zugang. Ich meine, wenn ich jetzt einfach ein Herr Bolliger gewesen wäre, einfach Buchhändler bei Obrecht, aber dass sie in mir eben den verstorbenen Sohn wieder sieht, das gab mir schon ein bestimmtes Gewicht. Da war ich wahnsinnig stolz darauf, ob ich es verdiente oder nicht. Sie konnte bezaubernd sein. Wenn sie erzählte, war das so etwas Tolles. Sie sprach, wie man es hätte aufschreiben müssen. Es war so grandios. Und wir waren ein sehr merkwürdiges Paar. Sie hat sich also dann sicher in dieser Zeit, 34, ein halbes Jahr an mich gehängt. Und ich war für sie unzertrennlich. Und sie liebte zwei Sachen, das Kino und ein Restaurant, in dem man sich verstecken konnte. Wir sind oft ins Kino gegangen, und dann hat sie immer meine Hand genommen und hat alles mitgeteilt in den Händen, was sie da bewegt hat. Und hat sie immer wieder gesagt: "Wissen Sie, es gibt zwei Orte, das Kino, da kann ich mich völlig vergessen. Wenn ich Sorgen habe oder traurig bin, wenn ich ins Kino gehen kann, dann vergesse ich alles um mich." Und so sind wir oft ins Kino zusammengegangen, und dann hat sie eben meine Hände gepresst. Ah, ist das nicht wunderbar, Herr Bodiger?
Komm mit mir in das Cinema. Dort findet man, was einmal war, die Liebe. Legt meine Hand in deine Hand, ganz übermannt im Dunkel. Trompetet wo ein Elefant urplötzlich aus dem Dschungel und schnappt nach uns aus heißem Sand auf seiner Filmenseide ein Krokodilweib, hirnverbrannt. Dann küssen wir uns beide.
Dann kam eine Frau in unseren Laden, sah sich so um, so ganz erschrocken. Ich wusste allerdings von unserer Katakombe und stieg einfach diese steile Treppe in diesen Keller und blieb 2-3 Stunden. Wir hörten überhaupt nichts von ihr.
Martha Kauer, Geschäftsführerin der Genossenschaftsbuchhandlung Die Katakombe.
Und ich ließ sie gewähren, weil ich wusste, dass ihr das vielleicht Hilfe ist, wenn sie da lesen kann in unserer Katakombe. Und plötzlich eines Tages habe ich ein Bild gesehen von Else Lasker und sagte, das ist ja diese Frau, die immer zu uns kommt in die Katakombe. So habe ich sie eigentlich kennengelernt, nicht? Ich habe das Gefühl, ich verletze sie, wenn ich sie anspreche. Sie wollte gar nicht angesprochen werden. Sonst hätte sie doch mindestens Grüß Gott und Adieu gesagt, nicht? Gar nichts, sie verschwand und kam wie ein Schatten, wie wenn sie überhaupt nicht da gewesen wäre. Ich hatte irgendwie fast Angst vor ihr. Sie war eine Person, die unnahbar, für mich war sie unnahbar, nicht? Und ich hatte sicher Übung, mit Menschen umzugehen in der Buchhandlung, aber ich getraute mich einfach nicht, diese Frau anzusprechen.
Sie hat in der alten Kirche Fluntern gab es einen Lasker-Schülerabend, also das heißt einfach, sie hat vorgelesen. Das war also eine echte Aufführung. Sie kam in ihrem schwarzen Kleid, wurde von Hirschfeld oder Ginsberg oder irgendeinem der Zürcher Schauspieler eingeführt.
Wenn man sie selber hat lesen hören, ist man eigentlich außerstande, die Gedichte anders als nur dem Wortlaut herzusagen. Sie hat eine so unverwechselbare Art gehabt. Sie hat sie, ja, möchte sagen, rheinisch gesungen. Das hat eine Melodie gehabt, die ganz ungekünstelt war und trotzdem fern jeder Realität. Es war erschüttert, man war völlig verzaubert, wenn sie las.
Und dann hat sie gesagt, ich möchte kein Wort hören, sonst kann ich nicht lesen. Und hat die Leute schon so verunsichert. Also es war sehr unangenehm. Und dann nachher setzte sie sich an den Tisch, hantierte da noch ein bisschen, räumte von links nach rechts, blätterte im Buch und hat ungefähr 10 Gedichte vorgelesen. Und das war dann sehr schön. Ganz, ganz ruhig. Und dann zuckte sie plötzlich zusammen, irgendwie abgelenkt durch etwas, durch ein Geräusch oder etwas. Und dann fuhr sie weiter. Also nach 10 Gedichten ungefähr war der Abend erschöpft, aber war sehr eindrücklich. Also sie hat wunderbar vorgelesen.
Ein alter Tibet-Teppich. Deine Seele, die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, Maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lamasohn, auf Moschuspflanzen thron, wie lange küsst dein Mund den meinen wohl, und Wang, die Wange, bunt geknüpfte Zeiten schon.
Else Lasker Schüler arbeitet an einem neuen Buch. Kann ihr aus Deutschland mitgebrachtes Stück, das 49 Darsteller erfordert, darunter jede Menge Kinder, am Zürcher Schauspielhaus unterbringen. Sie schmiedet politische Pläne und überlegt, den damals noch als Hitlergegner betrachteten Mussolini aufzusuchen und um Asyl für die verfolgten Juden Europas zu bitten.
Wenn ich reinkomme zu Mussolini und er lässt mich rein, das können Sie mir glauben, dann muss ich Eindruck machen. Mein Problem ist, wie kann ich Eindruck machen? Und da wollte ich Sie fragen, weil Sie doch was davon verstehen. Soll ich da nun Indianertracht oder Husarenuniform anziehen?
Gründen kann man ihr nicht. Sie lässt sich nicht fortjagen. Man wird hier Mühe haben, einmal diese Person vom Lande fernzuhalten.
Neue Zürcher Zeitung vom 30. September 1938, Abendausgabe. Haupttitel Deutschland. Untertitel 184 Ausbürgerungen. Berlin, 28. September. Der Reichsanzeiger veröffentlichte eine neue, umfangreiche Liste von Ausbürgerungen. Einschließlich der Familienangehörigen werden 184 Personen aufgezählt. Unter ihnen befindet sich die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler.
In Sachen Lasker-Schüler, Else, geboren 11.02.1892 in Elberfeld, bisher Deutsche, ausgebürgert, Schriftstellerin und Dichterin, geschieden, jüdisch. Da nun Frau Lasker-Schüler durch die erfolgte Ausbürgerung schriften- und heimatlos geworden ist, muss ihr Aufenthaltsverhältnis neu geregelt werden. Wir ersuchen um Äußerung des Schweizerischen Schriftstellervereins, ob die schriftstellerische Tätigkeit weiterhin gestattet werden soll.
Es gab damals diesen Schriftstellerverein, das ist heute der Schriftstellerverband, das ist eine Nachfolgeorganisation dieses Vereins. Dieser Schriftstellerverein wurde von der Fremdenpolizei beigezogen, um Gutachten über jene Schriftsteller abzugeben, die Asyl beantragt haben. Wenn dieser Schriftstellerverein die Einwilligung gegeben hat, dann ist ihm in den meisten Fällen die Fremdenpolizei auch gefolgt.
Das Gutachten?
Eine gewisse Ritterlichkeit, gerade dieser Frau gegenüber, nötigt einzuwilligen, dass ihr auch weiterhin die Erlaubnis zur Berufsausübung als Schriftstellerin erteilt wird. Allerdings wird es gut sein, wenn diese Erlaubnis auf ein Jahr befristet wird. Nach Ablauf dieser Zeit sollte der Fall neu untersucht werden.
Schlussfolgerung der Fremdenpolizei?
Eine weitere Duldung in der Schweiz kann nicht befürwortet werden.
Nun schickt sie dem Bundesrat Meyer 11 ihrer schönsten Gedichte. Handgeschrieben auf einem 3 Meter langen Leporello, 12 Zentimeter hoch, mit rohseiden gebundenen Deckeln, edelste Buchbinderarbeit.
Sie hatten die Freundlichkeit, mir ein kleines Seidenbuch mit Gedichten und Versen, die Sie in der Schweiz dichteten, zu übermachen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Zusendung. Mit lebhaftem Interesse werde ich diese Gabe aus dem Schatz Ihrer dichterischen Kraft mir zu Gemüte führen. Mit Bedauern habe ich Ihren Zeilen entnommen, dass Ihr Schicksal eine so unfreundliche Wendung genommen hat. Ich wünsche Ihnen für Ihre fernere Zukunft alles Gute.
Ich bin froh, wieder nach Jerusalem zu kommen. Ja, ich kann's nicht erwarten. Ich habe nichts zu verlieren. Aber die Schweiz weiß nicht, wer in ihren Bergtoren weilt. Das ist mein Ernst. Ich bin zugrunde gegangen vor innerer Einsamkeit. Gott baute aus seinem Rückgrat Palästina, aus einem einzigen Knochen Jerusalem.
Zweiter Teil: Unter meinem Volke.
Die Ben-Juda gab's, die King George gab's, das berühmte Jerusalemer Dreieck, die Jaffa-Straße gab's und das war alles ähnlich, wie es heute ist, ne? Nur ohne die Hochhäuser. Es war alles kleiner und bescheidener.
Avital Ben-Churin, Frau des Dichters Shalom Ben-Churin.
Mitten im Jerusalemer Dreieck mietet sie ihr Zimmer.
Mein Kleinzimmer, direkt an der belebten Straße gelegen. Ich kann dort alles sehen, was in Jerusalem passiert. Und es nimmt mir die Einsamkeit.
Anfangs wirkt sie deprimiert.
Ich versinke in mir und ich werde hier vor Traurigkeit sterben. Und mein Kind wird immer vereinsamt auf dem Friedhof in Berlin ruhen. I'm always so sorry in this magnificent country, but I am so alone in my heart.
Sie war nirgends so ganz zu Hause.
In Jerusalem?
Weniger als in Berlin, weil die Zahl derer, die überhaupt ermessen konnten, um wen es sich bei einer Dichterin in deutscher Sprache handelt, sehr gering war. Natürlich war der Zusammenstoß zwischen ihrem Hebräerland und der Wirklichkeit nicht zu vermeiden.
Shalom ben Chorin, Dichter.
Wir sind auf der Ben Yehuda in eine Nebengasse eingebogen und da stand ein Mann und pisste. Da sagte die Lasker-Schüler, Eretz Israel, Eretz Pisrael. Zeigte so ihre Ärger über das Benehmen.
Doch gerade, dass sie sich so drastisch und direkt über Land und Leute zu äußern vermag, wie man das in Briefen aus der Schweiz oder aus Berlin so nicht findet.
Ach, wäre ich doch der einzige Jude in der heiligen Stadt.
Zeigt ihr tiefes Zugehörigkeitsgefühl. Else Lasker-Schüler ist in Jerusalem angekommen. Sie lebt von nun an unter ihrem Volke.
Wie die Sunamitin, die einst dem Propheten Elias Gutes getan hatte.
Siehe, du hast dir um uns alle diese Unruhe gemacht. Was soll ich dir tun? Ist etwa zu reden für dich mit dem Könige oder mit dem Heeresfürsten?
Die Sunamitin ist, wie aus dem weiteren Bibeltext hervorgeht, keineswegs wunschlos glücklich. Aber sie antwortet,
ich wohne unter meinem Volke.
Und man hat langsam doch ein jüdisches Gemeinwesen hier aufgebaut. Es war noch kein Staat, aber doch waren wir schon auf dem Wege. Mein eigenes hebräisches Schulsystem hier aufgebaut und unsere Kinder gingen hier in die Schulen, die hebräischen Schulen, die waren nicht sehr viel anders als heute. Nicht? Das war alles dann schon da, als der Staat gegründet wurde.
Im August 1940 erhält Else Lasker-Schüler von einer solchen Vorläuferinstitution eine kleine Rente zugesprochen, die der Verleger Salman Schocken um das Doppelte ergänzt. Der Gesamtbetrag soll etwa dem Gehalt eines einfachen Beamten entsprochen haben.
Es ging ihr sehr schlecht, aber sie hat andererseits auch Hilfe gehabt. Sie wurde unterstützt und sie hat wahrscheinlich gar nicht sehr viel weniger gehabt als andere. Wir alle hatten damals sehr wenig. Aber sie konnte mit dem Geld auch nicht umgehen. Und dadurch ist sie noch mehr in Not geraten. Sie war immer sehr geldknapp, das ist klar. Aber das waren alle damals. Und sie hat schon Hilfe gehabt. Sie war, was man oft so sagt, dass sie hier so völlig fehl am Platze war und dass es in Jerusalem, dass sie keiner gekannt hat und so weiter. Das stimmte nicht ganz, denn sie war genauso, also fehl am Platz in Berlin, weil sie einfach ein Nonkonformist war, nicht?
Am Abend hat sie mit uns, sie hat nie richtig gegessen, sie hat immer gesagt, sie isst nicht, aber dann hat sie doch, hat man ihr etwas hingegeben und sie hat ja gegessen. Und wir haben ein Zimmer gehabt, wo ein Tisch war, wo man ringherum gesessen ist. Und dann war sie sehr müde und meine Mutter hat gesagt, willst du vielleicht bei uns bleiben? Es war auch eine Couch. Sie sagte, nein, ich bleibe, aber ich sitze. Ich lege mich nicht hin. Hat sie gesagt, gut, in Ordnung, hat sie Trauben oder so etwas bekommen, am Tisch gestellt. Und dann natürlich hat sie sich auch hingelegt und ob sie geschlafen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir haben immer, morgens waren alle, oder war schon nicht mehr da, alle möglichen Zetteln und Briefe. Wir haben eine ganze Sammlung davon, was für eine schreckliche Nacht sie gehabt hat. Es war eine Katastrophe, sie hat nicht schlafen können, es war furchtbar. Und es war, alles war schrecklich. Und man hat ihr nichts essen gegeben, hat ihr kein Bett. Es war eine ganze Tiraden. Und zum Schluss immer hat sie geschrieben, ich habe nicht so eine Nacht gehabt, seit so eine charmante Nacht, seit Samarkand.
Sie wird in den Jerusalemer Kaffeehäusern heimisch, wie im Café Sichel.
Das war eines der Lokale, wo der Kaffeebesitzer es uns möglich machte, reinzugehen, morgens ein Frühstück zu bekommen. Nicht ganz so üppig wie das natürlich, aber immerhin ein Frühstück. Und man musste kein Geld bei sich haben. Man konnte es, wie man es nannte, anschreiben lassen.
Josef Thal, israelischer Komponist.
Er hatte so ein Buch gehabt, da hat er den Namen reingeschrieben, Thal und Datum. Bezahlt hat man das, wenn man was hatte. Das war ein Herr Sichel.
Eine von unserer Lyrikerin und Poet, Dichterin, Lea Goldberg, sehr berühmt in Israel. Und sie hat erzählt, dass ein Abend, das war in den 40er Jahren, ging sie in Jerusalem mit ihrer Freundin und kam sie rein in ein Kaffeehaus. Und das war Sichel-Café.
Rivka Steinitz, Ausstellungsmacherin.
Sie saß dort und sie war so klein, grau, no, unhappy, unglücklich und saß allein. Sie wusste, das ist Elsa Lasker-Schiller, aber sie hat nie mit ihr gesprochen. Und dann kam jemand, ein junger Araber wahrscheinlich, ich glaube, mit Blumen. Und Lea Goldberg kaufte so eine Zigaliote.
Veilchen.
Ging zu Elsa Lasker-Schiller und sagte, das ist für ihn. Also, und dann sagte sie so böse, was möchten Sie von mir? Und dann sagte sie, ich liebe Ihre Gedichte. Dann nahm sie die Blumen und hat keine Dankeschön oder so gesagt. Und die ganze Zeit saß sie mit den Blumen und so gerochen, ja.
Das erste Mal begegnet sie auf der King George. Und sie hatte ungeheuerlich viele Rollen Buntpapier getragen und immer fiel ihr irgendeine Rolle runter. Denn sie hatte auch so viele Bilder mit Buntpapier schon damals so beklebt. Und fiel ihr immer eine runter und ich ging hinter ihr her und habe so die Nachlese sozusagen getrieben und habe ihr jeweils eine Rolle gereicht, die ihr gerade runtergefallen war. Und sie hat sich immer überschwänglich bedankt, aber ich hatte mich nicht getraut, sie anzusprechen.
Ihre neuen Gedichte werden von Shalom Ben-Chorin in deutschsprachigen Publikationen veröffentlicht.
Mein blaues Klavier. Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielen Sternenhände vier, die Mondfrau sang im Boote, nun tanzen die Ratten im Geklirr. Zerbrochen ist die Klaviatür, ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir, ich aß vom bitteren Brote, mir lebend schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote.
Im Winter 1940/41 schreibt sie ein neues Werk.
Theaterstück fertig. Ich bin ganz verliebt drin.
Das spätere Ich und Ich. Sie gründet einen Vortragskreis.
Der Kral.
Als dessen ersten Lektor sie Martin Buber bestimmt.
Liebe Else Lasker-Schüler, ich bin gern bereit, schon weil mir damit die Gelegenheit gegeben ist, Ihnen einen Wunsch zu erfüllen.
Als ich dann meinen Mann kennenlernte und er mich einmal mitnahm ins Café Sichel, in das ich auch öfter ging, an ihren Tisch, und da hat sie etwas ablehnend auf mich reagiert und hat dann später meinem Mann gesagt, also bringen Sie nur diese Frau nicht mehr mit. Das war natürlich für mich sehr traurig. Ich glaube, es hing damit wohl zusammen, dass sie die erste Frau meines Mannes gut kannte und verehrte und dachte, jetzt ist da eine neue Junge gekommen und die bringt er da mit und die wollte sie nicht annehmen.
Ich war natürlich todunglücklich darüber, aber ich habe es irgendwo verstanden.
Sie hat überhaupt Männer, Frauen war sie nicht besonders interessiert. Und wenn sie jung und schön waren, das war überhaupt eine Katastrophe. Aber meine Mutter, sie war sehr gut zu ihr. Und ich war noch zu jung, damit sie mich über mich irgendwie ärgern sollte.
War schwierig im Umgang.
Und da haben wir in meinem Zimmer gehabt, wo meine Mutter alles dunkel machen musste. Und man hat eine Kerze gebracht, nur Kerzenlichter, und einen kleinen Gong. Und sie hat ein Foto von sich gehabt, wo sie jung war. Oder hat sie eins gehabt, wo sie eine Flöte spielt. Das ist ein sehr berühmtes Foto mit Hosen. Das hat sie oder ein anderes, wo sie wirklich eben schön und jung war. Und eben die Leute, die eingeladen wurden, und war nie eine Frau eingeladen. Aber eines Tages haben eben Bekannte von meinen Eltern, er war von Wien, ein Dichter, und er hat eine sehr schöne, junge, blonde Frau gehabt. Und sie ist auch gekommen, da war ein ganzes Drama, ein ganzes Skandal, und sie hat nicht vorlesen wollen, und bis eben diese Frau weggegangen ist.
Und kurz darauf bin ich ihr begegnet und sie sagte plötzlich ganz freundlich zu mir, erkannte mich, sie möchte gerne eine Tasse Kaffee mit mir trinken in einem anderen Café, Tuftam. Und da fragte sie mich plötzlich, sagen Sie, haben Sie den aus Liebe geheiratet? Und da habe ich so Spaß gesagt, nein, fürs viele Geld. Und das war so schön berlinerisch. Und da sagte, hat sie gelacht und sagt, wenn es aus Liebe war, dann ist es was anderes. Und jetzt wollen wir einen Versöhnungskaffee trinken. Und damit war für mich natürlich eine wunderschöne Epoche begann da. Und ich war sehr glücklich. Sie erzählte mir dann von einer sehr unglücklichen Liebe. Sie hatte sich sehr verliebt hier.
In den Dichter und Religionsphilosophen Ernst Simon, etwa 40 Jahre alt, verheiratet.
Wenn die Lasker Schüler einen Mann im Auge hatte, dann war er also geliefert.
Ernst Simon, hat ihn heiß geliebt und sie ist vor seinem Haus gestanden. Hat sich immer schön besonnen angezogen und gekämmt und... Aber für sie war das nicht mehr merkwürdig. Es war eine echte Liebe.
Ernst Simon erklärt Else Lasker-Schüler, dass die von ihr gewünschte Beziehung ihm nicht möglich ist.
Sie machen den heroischen wie tragischen Versuch, ihr Dichtertum zu leben. Das macht sie so groß und ihr Leben heute so schwer.
Um 7 Uhr auf, um 7:30 Zimmer reinigen, Bett ausklopfen draußen, entwanzen, entlausen. Um 8:30 karges, schlechtes Frühstück. Um 9 Kaffee. Um 9:30 Kaffee 2. Um 10:30 Kaffeehaus 3. Um 12 miserable Mittag. Um 1 nix. Um 2 nix. Um 3:30 Kaffee Sichel. Ich arbeite mich zu Schanden und allerhanden.
War kein Mensch im Lokal, ich war sehr früh da. War kein Mensch, war vollkommen leer. Herr Sichel war da. Schluss. Und dann kam sie rein. Ich hatte mich gleich vorne hingesetzt, weil ich schnell weg wollte. Und dann kam sie rein und blieb genau an dem Winkel stehen, wo man dann in den Raum reingucken konnte. Stand und stand. Drehte den Kopf und ich habe sofort angenommen. Das stimmt fast nicht ganz, aber okay, passiert. Und dann wählte sie sich den Stuhl aus mir gegenüber, was ich natürlich auch nicht verstand. Da hat sie doch plenty von Tischen gehabt, sich hinzusetzen. Nein, sie musste mit. Ja, das erinnere ich mich. Sie fragte sogar auf Deutsch, sie fragte, ob sie sich da hinsetzen dürfte. Das weiß ich. Natürlich, nein, da. Und da saß sie. Es war mir nicht sympathisch. Sie guckte und ich tat so, als wenn ich nichts merke. Und habe weiter gegessen. dann habe ich immer wieder gesehen, dass sie mich fixiert hatte. Sie guckte nicht irgendwo hin. Keiner, aber sie sah nicht wie eine Irre aus, sondern sie schoss auf mich ihre Blicke. Das ist vielleicht am richtigsten gesagt. Denn dieser Blick war nicht kalt. Ja, das war richtig so, man fühlte sich getroffen. Deswegen hat man den Eindruck gehabt, das wird man hypnotisiert. Das ja, aber es war kein Gespräch zwischen uns, nichts, gar nichts. Nein, wohl war mir dabei nicht. Deswegen habe ich ja auch den Herrn Sichel gefragt, wer ist denn dieser Type? Und er war sehr erstaunt, dass ich das nicht wusste. Hat mir dann leid getan. Das war schon der Schluss. Das war kurz vor ihrem Tod.
Ich und ich. Ein Schauspiel der Else Latzker Schüler. Fünfter Akt. Im Garten eines Augenarztes in Jerusalem.
Tatsächlich vorhanden. Und dank der Stiftung von dessen Gattin, seinerzeit ebenfalls mit Else Latzker Schüler bekannt, heute ein wunderschönes Gartencafé mit Museum.
Die Dichterin tritt erschöpft in den Garten und setzt sich am Rande des weiten Rasens nieder auf eine Bank. Es naht schwankend die Vogelscheuche, höchst malerisch gekleidet. Die Vogelscheuche bleibt vor der Dichterin stehen. Die Dichterin, nach einer kleinen Pause: Take a seat, sir, if you please. Die Vogelscheuche: Man wird müde auf dem Kies, mich hungert außerdem auf Englisch und Hebrid. In anderen Gärten wachsen Früchte und Gemüse. Die Dichterin: Ich hab noch eine Schachtel Katzenzungen. Die Vogelscheuche: Die schenke Straßenjungen.
Die beiden unterhalten sich. Auftritt Redakteur Svet von der Tageszeitung Haaretz.
Die Dichterin schließt die Augen. Mr. Svet, so müde. Die Vogelscheuche im Begriff, sich der Bank zu nähern. Todmüde, Sir. Mr. Svet, mir ist, sie stirbt. Die Vogelscheuche, das rechte Augenlid bewegt sich leise auf und zu und zirpt. Die körperlose Stimme König Davids. Täubchen, das in seinem eigenen Blute schwimmt. Mr. Svet, im Tode noch die laue Welt verstimmt. Die Vogelscheuche, sie ist so klein, sie ginge in das neu aufgeworfene Maulwurfloch hinein. Mr. Svet, wir decken sie mit feinen Zittergräsern zu. Die Vogelscheuche, ach, könnt ich meine Füße setzen, flink wie du. Mr. Svet, ich schneide mir zum Angedenk von ihrem Haar. Die Vogelscheuche, schau, und ich bedecke ihr kleines Händepaar mit Mon Mouchoir. Die körperlose Stimme Davids. Sie malte einen goldenen Spann, wie einst mein armer Absalom sich übers dunkle Haar. Mr. Svet, sie stirbt. Die Vogelscheuche. Und ohn Geistlichkeit, Raff, Scheik, Pastor. Mr. Svet, Tor.
Am 16. Januar 1945 erleidet Else Latzker Schüler einen Herzanfall und wird ins Hadassah-Krankenhaus eingeliefert, wo sie nach schwerem Todeskampf am 22. Januar stirbt. Sie wird unter Anteilnahme von Freunden und Bewunderern auf dem nahegelegenen Ölbergfriedhof begraben.
Was bleibt, stiften die Dichter. Sie hörten ein Porträt gestaltet von Stephen Tree. Die Sendung Kontext hier auf SF2 Kultur beschäftigt sich ebenfalls mit Else Latzker Schüler und präsentiert aktuellste Forschungsergebnisse zur Person und zum Werk der großen Lyrikerin. Kontext hören Sie am nächsten Montag um 9 und um 18 Uhr.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.